Wünsche uns allen miteinander einen gesegneten Morgen unter Gottes Wort. Bist du in letzter Zeit schon einmal überrascht worden? Oder vielleicht sogar geschockt? Von etwas Unerwartetem oder etwas Ungewöhnlichem oder vielleicht sogar etwas Neuem? Den Jüngern Jesu ging es so. Die Lehren und die Taten Jesu, die waren revolutionär. Denken wir nur an die Bergpredigt. Und auch das Zusammensein kurz vor dem Tod Jesu war für die Jünger ungewohnt. Die waren zusammen zum Paschamahl und Jesus wusch ihnen die Füße. Und er sagte die Aufforderung, tut das Gleiche. Wow. Also ich kann mir vorstellen, die waren geschockt. Petrus hat es ja auch zum Ausdruck gebracht. Auf gar keinen Fall, hat er gesagt. Und dann gab er ihnen ein neues Gebot. Liebet einander. Er setzte das Abendmahl ein. Die waren das Paschamahl gewohnt. Und jetzt soll etwas ganz Neues entstehen. Ein neuer Bund, das Neue Testament. Da gab sicherlich viele Gedanken in diesen Gehirnen. Da gab's viele Fragen. Fragen sind ja immer gut. Also in meiner Ausbildung habe ich gelernt, es gibt keine dummen Fragen, es ist dumm, keine Fragen zu stellen. Wir waren sehr erfreut, Inge und ich, letzte Woche waren wir eingeladen beim jungen Ehepaar. Natürlich hat man über Verschiedenes auch geredet, aber dann kamen wir doch zum Kern der Sache. Sie haben sich einen Vorsatz fürs neue Jahr genommen. Sie wollen die Bibel mal von Anfang an lesen. Und jetzt sind sie beim 4. Kapitel angetroffen und da ist was Unerwartetes, Schreckliches passiert. Da war der erste Mord, wurde da geschildert. Und da gab's Fragen. Und da gab's die Frage, war das Opfer von Kain nicht auch gut? Es war ja ein Opfer. Und da konnte man das erklären, dass das Opfer von Kain ungerecht war, weil es aus ihm selber als Religion gebracht wurde. Und dann waren noch verschiedene andere Fragen. Und dann sagte ich, so Detailfragen, wenn ihr anfangt, ins Wort zu gehen, da müsst ihr gucken, dass ihr die aussortiert. Also warum im Garten Eden warum der von vier Flüssen umgeben war oder warum es dort Gold gab. Das interessiert jetzt zuerst mal nicht, sondern wir wollen doch zu den Hauptthemen des Wortes kommen, die unser Leben betreffen. Und dann sagten sie, aber eine Frage haben wir noch. Das verstehen wir nicht. Da heißt es doch ganz am Anfang, dass Gott zu der Schlange, zum Teufel, gesagt hat, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Und der Nachkomme der Frau, der wird dir den Kopf zertreten, aber er wird dem Nachkommen in die Ferse stechen. Was bedeutet das? Da konnte man das ihnen erklären. Und dann sagte der Mann, wow, da wird ja auf den ersten Seiten schon das Evangelium angekündigt. Also Fragen sind gut. Und wenn wir jetzt in diese Abschiedsrede von Jesus mit den Jüngern hineinschauen, nochmal den zweiten Teil ansehen. Dann werden wir verstehen, was in den Jüngern auch vorgegangen ist und was oft in uns vorgeht. Und die werden ihn gefragt haben über das, was sie nicht verstanden haben. Wir wollen heute den zweiten Teil des 14. Kapitels ansehen, aber den ersten Teil hatte ich ja schon vor einiger Zeit gebracht. Und den Rückblick auf das 14. Kapitels möchte ich nochmal geben, damit wir den zweiten Teil auch besser einordnen können. Der erste Vers verwundert nicht im 14. Kapitel, wenn Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Johannes 14. Johannes 14, als Jesus nach dem Mahl, nach der Einsetzung des Abendmahls, die in Johannes nicht berichtet wird, bin die Jünger vorbereitet auf das, was jetzt bald geschehen wird. Und dann sagt er, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, weil er eben verstanden hat, dass das jetzt für die Jünger etwas, was ich vorher schon erwähnte, etwas Ungewöhnliches war. Und dass vielleicht manche unter ihnen auch geschockt waren, wie der Petrus zum Beispiel bei der Fußwaschung. Und er jetzt noch etwas Weiteres hinzufügte, was für die Jünger unerwartet kam. Nämlich er sagte, ich werde euch verlassen. Ich werde woanders hingehen. Und das war ein bisschen viel für die Jünger. Das war zu viel für die Jünger. Da kam alles auf einmal zusammen. Aber hier sehen wir auch diese verständnisvolle Haltung Jesu, sanftmütige Haltung Jesu, dass er sich den Jüngern zugewandt hat und gesagt hat, ich gehe wohin und euch eine Wohnung zu bereiten bei dem Vater. Und wenn ich das gemacht habe, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Denn ihr sollt da sein, wo ich bin. Und das erforderte jetzt von den Jüngern Glauben. Und wenn wir das in unser Leben übertragen, wenn wir auch vom Wort her Fragen haben, wenn wir lesen und hören etwas Unverhofftes, dass uns diese Gewissheit sicher ist, er wird uns diese Fragen beantworten, denn er will, dass wir da sind, wo er ist. Die Jünger, die wussten damals nicht, wie es weitergeht. Wir wissen das heute. Aber wenn uns bei uns Unverhofftes ins Leben kommt, dann wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Und dann ist Vertrauen gefordert. Und dann tauchen dann solche Sätze auf, wie bei dem Thomas, der sagt, wir wissen nicht, wo du hingehst. Oder dem Philippus, der sagt, zeige uns den Vater. Und da ist Jesus nicht ungeduldig, wenn solche Aussagen auftreten. Und er ist nicht ungeduldig, wenn ich Fragen habe an sein Wort oder wie er handelt in meinem Leben. Wenn etwas Leidvolles, etwas Ungerechtes, wenn Streit aufkommt. Und dann macht Jesus hier im ersten Teil des Kapitel 14 eine zentrale Aussage. Er sagt, wenn ihr mich auf die Aussage von dem Philippus, zeige uns den Vater, sagt er, wenn ihr mich erkannt habt, habt ihr auch den Vater erkannt. Und das sollte uns weiter ins Wort bringen. Jesus erkennen wollen, damit wir Gott ein Stück erkennen. Und erkennen ist mehr als wissen. Erkennen tut man mit dem Herzen, indem man eine Beziehung zu dem Herrn Jesus geht. Glaubt mir, vertraut mir, sagte er, was ich euch sage und zusage, das ist wahrhaftig, das ist Wahrheit. Und deshalb schließt der erste Teil dieses Kapitels 14 mit einer gewaltigen Aussage und einer gewaltigen Zusage. Nämlich dort wird gesagt im Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und auch das war wahrscheinlich unverständlich für die Jünger. Das konnten sie in dem Moment noch nicht fassen, was dann die größeren Werke sein werden, die sie tun sollten. Und vielleicht taucht auch diese Frage bei uns auf, wenn wir so einen Text lesen. Aber wichtig hier, Jesus wiederholt diese Zusicherung, dass wenn sie etwas bitten werden, ihn fragen werden, er antworten wird und die Bitte erfüllen wird, wenn sie in seinem Namen geschieht. Vers 14 heißt es, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und jetzt gehen wir in den zweiten Teil. Jetzt gehen wir in die Verse ab 15. Dort heißt es, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Ischariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Das haben sie dann doch nicht gemacht, weil Jesus noch etwas Wichtiges, das Kapitel 15, auch eingefallen ist und das Kapitel 16. Aber lasst uns jetzt zu diesem Text, den ich gelesen habe, zuwenden und ich greife drei Wahrheiten heraus. Die erste Wahrheit ist: Die Gnade Gottes wird deutlich durch die Gabe des Heiligen Geistes. Vers 15: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und da meint Jesus nicht das Gesetz, das Alte, den alten Bund, sondern da führt er ein in den neuen Bund. Seine Gebote. Und da merkt er sofort, was in den Jüngern vorgeht. Das können wir nicht. Wir können ja nicht mal das Gesetz halten. Und Jesus sagt, ja, er kann ihre Gedanken lesen, ja, das schafft ihr nicht. Da braucht ihr jemand, der euch hilft, einen Beistand. Deshalb steht auch sofort in Vers 16, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Und wenn wir zurückschauen nochmal, sehen wir, dass das die Jünger nicht konnten, das Gesetz Christi halten. Und wir eben auch nicht. Denn der Beweis dafür bei der Fußwaschung sagte er, handelt so, wie ich an euch gehandelt habe. Dient einander. Als er das neue Gebot gab, sagte er, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Bei der Einsetzung des Abendmahls sagt er, dies tut zu meinem Gedächtnis. Lukas 22, Vers 19 steht es. Und kurz danach, was passierte in Lukas 19, Vers 22, Vers 24? Ihr braucht es nicht aufschlagen. Vielleicht wisst ihr es auch, was danach kurz danach geschah. Sie stritten sich, wer der Größte im Reich Gottes ist. Wir können die Gebote Christi nicht halten ohne den Heiligen Geist. Und deshalb ist es Gnade, die Gnade Gottes, dass er uns diesen Beistand auch gegeben hat und hier den Jüngern gegeben hat. Vers 17 heißt es, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und im Vers 16 heißt es, in Ewigkeit wird er in euch sein. Der andere Beistand, das ist anstatt Jesus den Heiligen Geist. Und wir wissen, dass die zwei zusammenwirken, weil sie Gott sind. Den Heiligen Geist als den Motivator der Liebe zueinander. Der, der uns hilft zum Gehorsam. Das ist der neue Bund. Und der vollendet wurde in der Erfüllung an Pfingsten. Dort sandte Gott, der Vater, den Heiligen Geist. Und was heißt es dann heute für uns? Das ist einmal für das persönliche Glaubensleben wichtig. Als ich mich bekehrt habe und Gott mir die Wiedergeburt geschenkt hat, von dem Reich der Finsternis mich versetzt hat in das Reich seines lieben Sohnes, hat er mich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und das ist jetzt schon fast 50 Jahre her. Und das bedeutet, die Zusage Jesu hier an seine Jünger, die gilt auch mir für mein Leben. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er lebt in mir. Und er gibt mir immer wieder in Zeiten, wo etwas Unverhofftes geschieht, wo ich Fragen habe, wo ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll, gibt er mir die Zusage, dass er in mir lebt. Paulus sagt es im Römerbrief, Kapitel 8. Der Geist gibt Zeugnis davon, dass er in denen lebt, die Kinder Gottes sind. Und für das gemeindliche Leben, das Miteinander, ist der Heilige Geist sehr bedeutend. Paulus schreibt das im Epheserbrief, wo es um die Gemeinde geht. Und dort steht im 5. Kapitel, Vers 18 und 19, werdet voll Geistes. Also drängt ihn nicht zurück, dämpft ihn nicht. Und redet zueinander. Redet zueinander Geistliches. Ermutigt einander, baut einander auf. auch ermahnt einander. Lehrt einander. Mit Psalmen und geistlichen Liedern. Weil diese Beziehung, das Miteinander in der Gemeinde wichtig ist, dass er geehrt wird. Die zweite Wahrheit ist die der Offenbarung Christi im Leben eines Jüngers. Und hier sehen wir einen zentralen Vers, nämlich den Vers 21 in dieser Stelle. Wer meine Gebote festhält, und mit dem Heiligen Geist kann man das tun und sie vor allem befolgen, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Hier sehen wir eine Wechselbeziehung. Zum einen, motiviert vom Heiligen Geist, soll ich diese Gebote Christi tun und er und der Vater lieben mich. Ich bringe die Liebe zu Christi darin zum Ausdruck, dass ich ihm folge als Jünger und bekomme die Liebe Gottes und des Sohnes wieder zurück und erlebe, dass das Jesus sich mir offenbart. Sich zu erkennen gibt, wie er in meinem Leben durch den Geist wirken will. Wie er ist, wie er seine Gesinnung in mir zum Vorschein bringen möchte. Sein Leben durch mich zum Ausdruck bringen möchte, in der Gemeinde und in dieser Welt. Und das in ganz konkreten Schritten. Ich mache euch ein Beispiel. Ich lese im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 32, seid miteinander freundlich. Ich komme in die Gemeinde, sonntags, setz mich hin, warte, was Gott mir sagt heute. Aber er hat mir schon was gesagt. Seid miteinander freundlich. Und der Heilige Geist sagt mir dann, geh doch mal auf jemanden zu, den du noch nicht kennst, den du zum ersten Mal siehst und sag ein freundliches Wort. Schön, dass du da bist. Ich heiße Manfred, wie heißt du? Das offenbart dir Christus durch den Heiligen Geist. Und dann ändert sich was in meinem Leben. Dann komme ich Jesus näher. Dann erfahre ich, ich liebe ihn. Ich höre auf ihn. Dann bin ich ermutigt, mehr von ihm zu erfahren. In seinem Wort zu lesen. Ihr kennt ja den Umgang mit der Bibel. Ja. Hören, lesen, studieren, auswendig lernen, nachsinnen. Und darin kann er uns dann sich offenbaren. Er zaubert nicht irgendwelche Erkenntnisse in uns, sondern er offenbart das, was er schon gesagt hat Und das sehen wir in Vers 26. Dort heißt es, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und er erinnert uns heute noch an mehr, als an er den Jüngern offenbart hat. Weil wir sein ganzes Wort haben. Und weil wir durch dieses Wort erfahren dürfen, wir können konkrete Schritte im Leben mit ihm und untereinander gehen. Und das ist sehr ermutigend. Tägliches Bibellesen ist keine Pflicht. Wenn es Pflicht ist, ist es Religion. Sondern tägliches Bibellesen ist eine Herzenshaltung. Seid begierig nach der lauteren Milch, schreibt Petrus. Weil ihr dann Offenbarung bekommt. Jesus will euch Gewissheit geben, dass er lebt. Und dass er euch auch führt und gebraucht durch den Heiligen Geist. Dritte Wahrheit, ich komme schon zum Schluss, ist die Verheißung seines Friedens, die er hier nach dieser zentralen Erkenntnis und Wahrheit der Gnade Gottes durch den Heiligen Geist und die Offenbarung Christi im Leben eines Jüngers zusagt. In Vers 27 heißt es, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht. Verzagt nicht. Und hier schließt sich ja der Kreis zum Vers 1 in dem Kapitel. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das Leben hier ist schwierig. Ohne den Heiligen Geist. Seinen Frieden nicht wie die Welt gibt, nicht als Methode, wie sich manche etwas einreden, die Achtsamkeit lernen wollen, die mit Yoga oder anderen Methoden zur inneren Ruhe oder Frieden kommen wollen. Sein Friede ist was ganz anderes. Sein Friede wird durch den Heiligen Geist gegeben. Das ist die Gewissheit, dass wir in ihm sind und er in uns. Das ist sein Friede. Die Gewissheit, dass du, wenn du an Jesus Christus glaubst, in ihm bist und er in dir durch den Heiligen Geist. Und solchen Frieden brauchen wir dringend, wird uns hier auch von Jesus gesagt. Denn der Fürst dieser Welt soll keinen Anteil an uns haben. Und im Abschluss, in dem Kapitel 16, wo Jesus seine Abschiedsreden beendet, bevor er für seine Jünger und uns auch heute noch betet, im 17. Kapitel, da steht im Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und diesen Frieden wünsche ich euch, und das wäre ein Segenswunsch für dieses Jahr 2024, dass er euch regiert. An anderer Stelle heißt es mal, der Friede Gottes regiere eure Herzen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, danke für den Heiligen Geist. Lehre uns durch dein Wort. Führe uns als deine Jünger, als die Jünger des Herrn Jesus Christus, damit wir dir Ehre bereiten. Danke, Herr, für dein Frieden. Lass uns darin nicht ausruhen, nicht nur ruhen, sondern mutig auch vorwärts zu gehen. Amen.